Was ich da heute probieren will, muss näher ran, oder? Was ich probieren will, ist der Versuch, von den Gebräuchen und Verkehrsformen an den Geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Universität einen Schluss auf den wissenschaftlichen Charakter dessen, was dort getrieben wird, auf den wesentlichen Inhalt und auf den gesellschaftlichen Nutzen dieser Disziplinen zu ziehen. Das ist eine ziemlich abstrakte Angelegenheit, denn wenn man über den Nutzen, sagen wir, der Pädagogik oder der Nationalökonomie reden will, müsste man sich eigentlich anschauen, was die treiben, was die dort über die Wirtschaft sagen, was die dort über, ja, was ich, das Kapital, den Lohn, die Ware, das Geld, den Markt für Aussagen treffen. Jetzt soll mal der Versuch gemacht werden, ohne dass man sich auf die besonderen Fächer, ihre besonderen Gegenstände und das, was dort verhandelt wird, einlässt, mal sich grundsätzlich über, wie wird denn dort gedacht und was verrät denn das alles, auszulassen. Also ich rede über den Pluralismus. Und der Pluralismus der Wissenschaften, der Geisteswissenschaften, existiert, sagen wir, in dreierlei Weise. Erstens als Faktum. Als Faktum in dem Sinn, naja, wer Pädagogik studiert, kriegt gesagt, es gibt Pädagogen, die sehen das mit dem Wachsen und Erziehen so und welche, die sehen es anders. Wenn einer Nationalökonomie studiert, kriegt er spätestens bei der Makroökonomie gesagt, da gibt es die Keynesianer und die sehen es so und dann gibt es die Monetaristen der Chicagoer Schule, die sehen es umgekehrt. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist inzwischen an der Universität der ganze polemische Charakter der Gegensätzlichkeit der Theorien ziemlich eingeebnet und vergessen, und wer das Zeug studiert, kümmert sich schon überhaupt nicht mehr groß drum, dass sich das alles widerspricht. Aber die Wissenschaftler selber merken es. Und jeder, der ein neues Buch veröffentlicht, der sagt schon, inwiefern er den anderen widerspricht und inwiefern die anderen was verkehrt machen oder was fehlen lassen. Ich komme dann später auf die nähere Bestimmung davon. Und macht also deutlich, dass der Zustand der Wissenschaft nicht gut ist. Denn, es ist eine ganz primitive Feststellung, in einer wissenschaftlichen Disziplin, wo widersprechende Lehrmeinungen über denselben Gegenstand kursieren, da hat man es zu gültigem, verlässlichem, verbindlichem Wissen offenbar nicht gebracht. Offenbar wissen sie nichts Gescheites über ihre Gegenstände. Sonst würden sie sich nicht widersprechen. Sie wissen nichts, vielleicht, bis hierher könnte man sagen, vielleicht wissen sie noch nichts. Es könnte ja ein Zustand des noch nicht sein, ein Zustand dessen, man ist noch nicht, wo man hin will. Man hat noch zu tun. Und in dem Sinn, darf man gelten lassen, gibt es Streits und widersprechende Meinungen ja auch in den Naturwissenschaften. Wie seinerzeit der Einstein mit seiner Relativitätstheorie herausgekommen ist, haben gestandene Physiker den Kopf geschüttelt. Und wie der Planck, hieß er Planck, ich glaube schon, mit seiner Quantitätstheorie, mit seiner Quantentheorie herausgekommen ist, da hat der Einstein gesagt, er glaubt nicht, dass Gott würfelt. Also solange das noch nicht gescheit bewiesen, noch nicht geprüft, noch nicht nachkontrolliert ist, solange man noch nicht, zum Teil in der Naturwissenschaft ist es so, die Gegenstände entdeckt, deren Vorhandensein die Theorie voraussagt, solange gibt es dort auch Pluralismus. Aber das ist dann ein Übergangsphänomen, das ist eine vorübergehende Erscheinung, bis man es weiß. In den Gesellschaftswissenschaften ist es so, wie es der Immanuel Kant schon vor 225 Jahren aufgeschrieben hat. Und da ist eigentlich nichts dazugekommen.
Ich lese euch das mal vor. Das ist ein schönes Zitat. Die Kritik der reinen Vernunft wird mit dem und ähnlichen Zitaten eingeleitet. Der Kant befasst sich mit dem peinlichen Kontrast seiner Disziplin mit den erfolgreichen Naturwissenschaften. Er redet davon, hierdurch ist die Naturwissenschaft, und zwar dadurch, dass man die Erfahrung gelten ließ und so weiter, ist die Naturwissenschaft allererst in den sicheren Gang einer Wissenschaft gebracht worden, da sie so viele Jahrhunderte durch nichts weiter als ein bloßes Herumtappen gewesen war. Der Metaphysik aber, das ist sein Fach, und man muss sagen, die Metaphysik, das ist die Disziplin, aus der die ganze Gesellschafts- und Geisteswissenschaft später hervorgegangen ist und wo sich aus der Philosophie all die Einzelfächer Schritt für Schritt heraus isoliert haben. Der Metaphysik aber ist das Schicksal bisher noch so günstig nicht gewesen, dass sie den sicheren Gang einer Wissenschaft einzuschlagen vermocht hätte. Ob sie gleich älter ist als alle übrigen. Denn in ihr gerät die Vernunft kontinuierlich ins Stocken. Selbst wenn sie diejenigen Gesetze, welche die gemeinste Erfahrung bestätigt, a priori einsehen will. In ihr muss man unzählige Male den Weg zurücktun, weil man findet, dass er dahin nicht führt, wo man hin will. Und was die Einhelligkeit ihrer Anhänger in Behauptungen betrifft, so ist sie noch so weit davon entfernt, dass sie vielmehr ein Kampfplatz ist, der ganz eigentlich dazu bestimmt zu sein scheint, seine Kräfte im Spiegelgefechte zu üben, auf dem noch niemals irgendein Fechter sich auf dem kleinsten Platz hat erkämpfen und auf seinen Sieg einen dauerhaften Besitz hat gründen können. Es ist also kein Zweifel, dass ihr Verfahren bisher ein bloßes Herumtappen und, was das Schlimmste ist, unter bloßen Begriffen gewesen sei. Also das sagt er 1779, 1781 über den Bereich des Denkens, der heute die geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Fakultäten füllt. Eine Spiegelfechterei, ein Herumtappen in bloßen Begriffen und keiner, der je was behauptet hat, hat darauf einen dauerhaften Besitz gründen können, denn nach kurzer Zeit kam der Nächste und hat mit demselben Recht widersprochen. Seitdem ist kein Fortschritt in der Sache passiert. Allerdings ist ein Fortschritt in anderer Hinsicht passiert. Dass hier ein Mangel an Wissen vorliegt, dass das einen unguten Zustand der Wissenschaft charakterisiert, das ist praktisch in Vergessenheit geraten. Nicht, dass sie besser geworden wären, nicht, dass das Wissen sicherer, die Auskünfte zuverlässiger geworden wären. Aber das Bewusstsein, dass das einen schlechten Zustand der Wissenschaft markiert, wenn die Wissenschaftler nicht zu gültigem Wissen finden, das Bewusstsein hat sich ja nicht vollständig verflüchtigt. Aber das ist eigentlich zu einer ziemlich affirmativen Geschichte umgebogen worden, nämlich zu einer umfangreichen Bemühung, mit der erklärt wird, warum dieser mangelhafte Zustand in Ordnung geht. Ganze Bibliotheken voll Wissenschaftstheorie erklären, warum das Schlechte so sein muss. Weil es die erste Annäherung, Pluralismus der Wissenschaften, ist zunächst mal ein Faktum. Ja, so ist es. Und wenn man es bloß als Faktum nimmt, könnte man sagen, naja, vielleicht sind sie noch nicht so weit. Vielleicht ist es bloß der Anfang und die gute Sache kommt erst noch. Jetzt kommt das Zweite. Der Pluralismus der Wissenschaften ist eine staatliche Einrichtung. Es ist ein politisches Gebot. Das ist dem Betrachter so einfach nicht geläufig, nicht selbstverständlich. Ja, wer die Sache so anschaut, der weiß, in der bürgerlichen Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, steht die Wissenschaft hoch im Kurs. Der Staat richtet sie ein, er bezahlt sie im Wesentlichen, bisher jedenfalls. Jetzt sollen ja die Studenten auch ein bisschen was zuzahlen. Der Staat richtet das ein und er setzt die Wissenschaft frei. Er macht Gesetze, er macht zwar sehr früh im Grundgesetz, ganz früher Paragraph, er verordnet, er erlässt, er gewährleistet die Freiheit von Forschung und Lehre. Und wie immer bei der Freiheit, jemanden, der dem Freiheit gewährt wird, der denkt immer schnell zurück an die Zeiten, wo das nicht so war. und denkt sich, Gott sei Dank, gibt's die Freiheit. Ja, wenn wir zurückdenken an Giordano Bruno, der für eine falsche Lehrmeinung verbrannt worden ist. Wenn wir denken an Galileo, der seine richtige Theorie zurückziehen musste, weil die heilige Inquisition anderer Meinung war. Wenn wir an die Zeiten denken, wo die Dichter die Fürsten besingen mussten, da sagt sich jeder moderne Wissenschaftler, Gott sei Dank, ich darf. Der Staat lässt mich machen, was ich als Wissenschaftler will. Und er denkt, und die Leute denken an der Stelle an die Lizenz, an die Erlaubnis und sehen überhaupt nicht, dass eine staatliche Erlaubnis immer nicht das Abstandnehmen des Staats davon in die Sphäre hineinzuwirken ist, sondern dass eine staatliche Erlaubnis immer eine Weise ist, wie die politische Macht einen solchen Sektor reguliert. Die Freiheit von Forschung und Lehre ist ein Gesetz und es wird sanktionsbewährt, wie alle Gesetze, durchgesetzt. Natürlich hat die Freiheit von Forschung und Lehre als erstes, als Gesetz, als lizenzierte Freiheit, den Charakter, dass es quasi ein Einmischungsverbot für die gesellschaftlichen Mächte außerhalb der Uni, in die Uni ist. Ja, weder Staat noch der Geldreichtum darf den Wissenschaftlern vorschreiben, was sie sagen wollen. Freiheit von Forschung und Lehre. Die äußeren Mächte dürfen sich nicht in die Wissenschaft einmischen. Die Lizenz zum freien Denken ist gegeben. Die andere Seite steckt in der Freiheit von Forschung und Lehre immer schon drin. Die Wissenschaftler haben sich auch nicht einzumischen in den Bereich der gesellschaftlichen Mächte. Ein Wissenschaftler, der Meinung ist, kapitalistische Akkumulation wäre vielleicht nicht das Klügste, hat sich fernzuhalten von den Unternehmen, in denen das passiert. Das geht übrigens so weit, ein Physiker, der Meinung ist, Atomkraftwerke sind gefährlich, hat nicht die Autorität der Wissenschaft dafür in Anspruch zu nehmen, dass er sich in die politische Debatte um die Atomkraftwerke einmischt. Das hat er dann als besorgter Bürger zu machen. Kann eine Bürgerinitiative gründen, wie alle anderen, aber als Wissenschaftler hat er nicht mehr zu melden als alle anderen. Und wirklich zu melden haben die gewählten Abgeordneten und die gewählten Regierungen, was die entscheiden im Sinne des Staates, ob es die Atomkraftwerke braucht oder nicht. Also die Freiheit von Forschung und Lehre erstmal ist eine rechtliche Regelung und als solche ist sie immer die Zuweisung von einer Rolle durch die Staatsmacht an den Sektor Wissenschaft. Und die Zuweisung hat die beiden Seiten. Es gibt eine Lizenz, ihr dürft, aber ihr dürft auch bloß in eurem Bereich. Und in der Form des ihr dürft, kriegt jetzt die Freiheit von Forschung und Lehre noch einen ganz speziellen Charakter. Das Forschen und Lehren ist das Recht derer, die dazu befugt sind. Die Freiheit der Lehre ist das Recht dessen, der die Lehrbefugnis ergattert hat. Und dessen Freiheit der Lehre schließt für ihn auch die Lizenz einer Freiheit gegenüber dem Wissen ein. Ja, es steht denn alles in dem Einladungsflugblatt schon drin. Der Wissenschaftler, der an der Uni einen Lehrstuhl hat, braucht sich nicht dreinreden zu lassen in seine Lehre. Ganz gleichgültig, ob es ein Student ist oder ein Kollege, ob es das bessere Argument ist oder moralische Missbilligung. Er darf vertreten, was er für seine Lehre hält. Und für alle anderen gilt das Toleranzgebot. Das habt ihr gelten zu lassen, ihr anderen. In der Naturwissenschaft hat dieselbe rechtliche Regelung keineswegs die Wirkung, dass Pluralismus rauskommt. Obwohl da auch an den Rändern der Medizin zum Beispiel ein Hacketal auch einen Lehrstuhl gehabt hat, der gesagt hat, einen Krebs, den muss man wachsen lassen, das ist ein Haustier. Hinterher ist er selber dran gestorben. Also es gibt auch in der Naturwissenschaft an den Rändern die Lizenz zur die staatliche Genehmigung und damit auch die staatliche Ermächtigung dazu, zu erzählen, was man sich einbildet. Gibt es auch in den Naturwissenschaften Randbereiche, die skurril sind. Aber im Allgemeinen führt diese Lizenz in den Naturwissenschaften nicht zum Pluralismus, von Lehrgebäuden und Standpunkten, die gegeneinander stehen, sondern dort sind die Wissenschaftler, und zwar weil sie auf die Nützlichkeit von ihrer Leistung aus sind, schließt ein auf die gesellschaftliche Anerkennung, auf das, dass ihr Zeug angewendet und benutzt wird. Deswegen sind sie auf Objektivität orientiert. Der Nutzen der Naturwissenschaften stellt sich für den Staat und das Kapital und die Wirtschaft, die diese neuen Erkenntnisse benutzt, immer nur ein, wenn sie auch stimmen, die Ergebnisse. Die Flieger würden runterfallen, wenn die Naturwissenschaft nicht richtig wäre. Also dort läuft es nicht so. In der Geisteswissenschaft wird die Lizenz aber ganz anders verstanden. Da hat die Lizenz den Charakter, ich darf meines sagen und ich kann Toleranz von anderen beanspruchen. Und Toleranz ist schon so ein Ding. Toleranz ist schon an und für sich eine blödsinnige Tugend. Eine Tugend des Untertanen. Denn tolerieren, das lateinische Wort heißt etwas ertragen. Etwas aushalten, was man nicht leiden kann. Ja, und das wird ganz merkwürdig benutzt bei uns im Land. Zum Beispiel kriegen wir gesagt, wir sollen die Ausländer ertragen. Und da merkt man, in dem Gebot merkt man erst einmal, wie viel Feindschaft drinsteckt. Wie viel anerkannt ist, dass die eine Last sind, dass die unangenehm sind, dass es da überhaupt was zu ertragen gibt. Auf der anderen Seite, man soll auch im praktischen Leben die Entscheidungen seines Chefs ertragen. Wenn der sagt, Entlassung steht an, dann soll man sich entlassen lassen. Man soll die Entscheidungen seines Vermieters tolerieren. Man soll tolerieren, dass die Regierung die Renten streicht. Praktisch heißt es immer, Interessen, die einen schädigen, gewähren lassen. Was mich nicht schädigt, das brauche ich gar nicht tolerieren, weil das geht mich ja nichts an, das stört mich ja weiter nicht. Was ich aber tolerieren muss, ist was, was mir nicht passt. Das Ganze jetzt aber auf dem Feld des Denkens, auf dem Feld der Theorie. Man soll die Lehrmeinung anderer tolerieren. Da steckt schon drin, die Lehrmeinung anderer, die einem nicht schmeckt. Die man nicht richtig findet, die man nicht billigt, soll man tolerieren. Denken wir einen Augenblick, wenn es ums Wissen ginge, wenn es darum ginge, dass die beteiligten Wissenschaftler gescheiter werden, wenn es darum ginge, dass sie es rauskriegen wollen, wie sich es tatsächlich verhält, dann wäre Kritik, dann wäre nicht tolerieren. Dann wäre Widerspruch, dann wäre Streit doch eine Hilfe für alle Beteiligten. Hinterher wüssten es alle besser. Wenn ich aber das Gebot habe, ich habe die Meinung anderer zu tolerieren, dann wird die Meinung des anderen ganz abgesehen davon, ob sie eine gute Meinung ist oder nicht, ganz abgesehen davon, ob sie ein Irrtum ist oder nicht, dann wird die Meinung des anderen wie dessen Eigentum behandelt. Man darf es ihm nicht wegnehmen, denn es ist seins. Um es nochmal zu sagen, wenn jemand sich in Irrtum befindet, dann nehme ich ihm nichts weg, wenn ich ihm sage, wie er es sich besser erklären soll. Dann ist er hinterher zufrieden, weil jetzt weiß er es auch besser. Wo aber ein Toleranzgebot herrscht, da herrscht das Gebot, die andere Meinung, die ich nicht billige, stehen zu lassen. Sich ihr nicht gegenüber polemisch aufzustellen, ihre Nichtgeltung nicht durchsetzen zu wollen. Und das ist der rechtliche Zustand, den die staatliche Ordnung, die Regelung der Freiheit des Denkens an der Universität verlangt. Also jetzt sind wir nicht mehr bei, das ist ein Zustand, der könnte ein noch nicht sein. Jetzt sind wir nicht mehr dabei, das wäre eine noch unzureichender Zustand der Wissenschaft. Jetzt sind wir woanders. Jetzt haben wir eine Staatsordnung, die regelt den Sektor. Und in dem Sektor ist das Gebot der Toleranz und die Lizenz zur Lehrmeinung etabliert. Da wird nichts mehr überwunden. Da wird kein Mangel mehr überwunden, weil jetzt ist der Mangel ja Rechtszustand. Der staatliche Organisator der Wissenschaft in den geisteswissenschaftlichen Fächern ist, das gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr, aber dann, wenn die wissenschaftlichen Disziplinen und Vertreter und die Schulen und Lehrmeinungen, wenn die in in Streit miteinander liegen. Das gibt es immer wieder mal. Und das gab es in der Zeit, wo ich studiert habe, diese Umbruchsjahre in den 70ern, wo die großen Unireformen waren. Da gab es linke Wissenschaftler. Und wenn das wo der Fall ist, dann ist die Regierung richtig aktiv dahinterher, den Pluralismus am Fach herzustellen oder wiederherzustellen. Wie gesagt, das brauchen sie heute wahrscheinlich nicht mehr, weil die streiten sich sowieso nicht mehr so richtig. Aber wenn sich wo gestritten wird, wenn wo tatsächlich mal welche auftreten, die sagen, naja, von dem, was der Professor sagt, halten wir nichts. Wenn es das wirklich noch gibt, dann ist der Wissenschaftsminister, der die Berufungsliste kriegt und dann immer sagen will, welcher von den drei Berufenen er will. Und wenn er keinen will, sagt er gibt sie zurück, er will einen anderen Vorschlag. Er muss so lange Vorschläge gemacht werden, bis der Wissenschaftsminister einen findet, der ihm gefällt. In diesem Verwaltungsakt, da stellt sich das Kultus- und Wissenschaftsministerium noch richtig auf den Standpunkt, es will nicht nur überhaupt Pluralismus haben, sondern an jeder Uni in jedem Fach sollen dem Vertreter der einen Auffassung, ein Vertreter der anderen Auffassung gegenüberstehen, damit auch ja jeder schon auf den ersten Blick merkt, dass es Lehrmeinungen sind und nichts Verbindliches. Wie gesagt, das ist heute wahrscheinlich längst nicht mehr nötig, weil die ihren Streit sowieso geschlichtet haben. Das ist jetzt nämlich der dritte Schritt. Die dritte Weise, wie der Pluralismus der Gesellschafts- und Geisteswissenschaften existiert, ist ein ganzes Gebäude der Sittlichkeit dieser Wissenschaften und Wissenschaftler. Die lehnen nämlich die staatliche Zumutung, toleriert Meinungen, die ihr für falsch haltet. Die lehnen das nicht ab, machen keinen Aufstand dagegen, sondern ergreifen, genau umgekehrt, die staatliche Lizenz, wenn du erst einmal einen Lehrstuhl oder wenigstens einen Lehrauftrag ergattert hast, darfst du sagen, was du willst. Dann darfst du deine Auffassung vertreten. Die lehnen die Zumutung an den Verstand nicht ab, sondern ergreifen die Lizenz begeistert und bauen sich jetzt eine ganze Moral der Verkehrsformen der Wissenschaftler untereinander. Wie sie damit umgehen, dass sie sich einerseits nicht grün sind, aber andererseits sich respektieren, gelten lassen, tolerieren eben. Diese Umgangsformen, die sind zu einer Moral geworden, zu einem Kodex, zu Anstandsregeln, wie es da in der Überschrift von dem Flugblatt heißt, zu Anstandsregeln so sehr, dass jeder Mensch an der Universität voll damit rechnet, dass in diesem Ton aufgetreten, dass man in diesem Ton auftritt, dass man in diesem Ton argumentiert, dass in diesem Ton miteinander verkehrt wird. Und jeder, der das nicht tut, wird sofort auffällig. Also wenn man da nicht sagt, ich hätte einen Ansatz, und wenn man da nicht sagt, ich weiß schon, mein Versuch ist fragwürdig, und wenn man da nicht sagt, ich finde, sondern wenn man irgendwann das sagt, irgendetwas ist, dann verstößt man so auffällig gegen den sittlichen Umgang, der dort herrscht, dass überhaupt kein Mensch darauf aufpassen muss, was der Mann oder die Frau dann hinterher dem Inhalt nach sagen. Das will auch keiner mehr wissen. Denn allein das Auftreten, der Ton der Objektivität, ich komme mal später noch zu anderen Elementen, der Ton des grad an über Objekte reden, gerade an über die Wirklichkeit reden und aus ihr irgendwas aufnehmen und sagen, dazu hätte ich das zu sagen. Allein diese Form des Auftretens disqualifiziert einen Menschen an der Universität. Also der Zensurcharakter dieses Toleranzgebots, der Zensurcharakter, manches ist dann nicht möglich. Der Zensurcharakter fällt den Wissenschaftlern untereinander in ihrem Verkehr ganz sicher nicht mehr auf, weil sie sich alle dieser Anstandsregeln anbequemen, weil sie alles das zu ihrer Sache machen und es ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Wenn aber einer auftritt und sich daran nicht hält, dann merkt man sehr schnell, wie ausschließend, wie verbietend diese Sorte Verkehrsformen ist, die da betrieben wird.